Allerlei Rau. Es war einmal ein König, der hatte eine Frau mit goldenen Haaren. Und sie war so schön, dass sich ihresgleichen keine andere auf Erden fand. Es geschah aber, dass sie sehr krank wurde. Und als sie fühlte, dass sie bald sterben würde, rief sie den König. Wenn du nach meinem Tode wieder heiraten wirst, so nimm keine, die nicht ebenso schön ist wie ich und die nicht solche goldenen Haare hat, wie ich sie habe. Das musst du mir versprechen. Nachdem es ihr der König versprochen hatte, machte sie die Augen zu und starb. Der König war lange nicht zu trösten und dachte gar nicht daran, eine zweite Frau zu nehmen. Schließlich sprachen seine Räte. »Es geht nicht anders. Der König muss sich wieder vermählen, damit wir eine Königin haben.« Nun wurden Boten weit und breit umhergeschickt, eine Braut zu suchen, die mit ihrer Schönheit der verstorbenen Königin ganz ähnlich war. Es war aber keiner auf der ganzen Welt zu finden. Und wenn man sie doch gefunden hätte, so war doch keine da, die solch goldene Haare gehabt hätte. Also kamen die Boten unverrichteter Dinge wieder zurück. Nun hatte der König eine Tochter, die war genauso schön wie ihre verstorbene Mutter, und sie hatte auch solche goldenen Haare. Als sie herangewachsen war, sprach der König zu seinen Räten, »Ich will meine Tochter heiraten, denn sie ist das Ebenbild meiner verstorbenen Frau, und sonst kann ich doch keine Braut finden, die ihr gleicht.« Als die Räte das hörten, erschraken sie und sprachen, »Es ist aber verboten, dass der Vater seine Tochter heiratet. Das würde das Königreich ins Verderben ziehen.« Oh, und die Tochter erschrak noch mehr, als sie den Entschluss ihres Vaters zu Ohren bekam. Sie hoffte aber, ihn von seinem Vorhaben abbringen zu können. »Vater, bevor ich deinen Wunsch erfülle, muss ich erst drei Kleider haben. Eins so golden wie die Sonne, eins so silbern wie der Mond und eins so glänzend wie die Sterne. Ferner verlange ich einen Mantel von tausenderlei Pelz und Rauwerk zusammengesetzt, und ein jedes Tier im Königreich muss ein Stück von seiner Haut dazugeben. Das wär's.« Sie dachte aber, »Das alles zu beschaffen ist ganz unmöglich, und ich bringe damit meinen Vater von seinen bösen Gedanken ab.« Der König ließ aber nicht ab, und die geschicktesten Weber und Schneider in seinem Land mussten die drei Kleider herstellen, eines so golden wie die Sonne, eins so silbern wie der Mond und eins so glänzend wie die Sterne. Und seine Jäger mussten alle Tiere im ganzen Reiche auffangen und ihnen ein Stück von ihrer Haut abziehen. Daraus wurde ein Mantel von tausenderlei Rauwerk gemacht. Endlich, als alles fertig war, ließ der König den Mantel herbeiholen, breitete ihn vor ihr aus und sprach, »Morgen soll die Hochzeit sein.« Als nun die Königstochter sah, dass es keine Hoffnung mehr gab, das Herz ihres Vaters umzustimmen, fasste sie den Entschluss zu fliehen. In der Nacht, als alles schlief, stand sie auf und nahm von ihren Kostbarkeiten dreierlei, einen goldenen Ring, ein goldenes Spinnrädchen und eine goldene Haspel für Garn. Die drei Kleider von Sonne, Mond und Sternen tat sie in eine Nussschale, zog den Mantel von allerlei Rauwerk an und machte sich Gesicht und Hände mit Ruß schwarz. Dann ging sie fort, und sie ging die ganze Nacht, bis sie in einen großen Wald kam. Und weil sie müde war, setzte sie sich in einen hohlen Baum und schlief ein. Die Sonne ging auf, und sie schlief weiter. So lange, bis es schon mitten am Tag war. Da geschah es, dass ein anderer König, dem dieser Wald hier gehörte, heute darin jagte. Als seine Hunde zu dem Baum kamen, schnupperten sie, liefen ringsherum und bellten. Der König sprach zu den Jägern, »Seht doch, was sich dort für ein Wild versteckt hat!« Die Jäger folgten dem Befehl. »Eure Majestät, in dem hohlen Baum liegt ein wunderliches Tier, wie wir noch nie eins gesehen haben. An seiner Haut ist tausenderlei Pelz, es liegt aber und schläft.«
»Dann seht zu, dass ihr es lebendig fangen könnt. Dann bindet's auf den Wagen und nehmt's mit.«
Als die Jäger das Mädchen anfassten, erwachte es voll Schrecken und rief ihnen zu, »Ich bin ein armes Kind, von Vater und Mutter verlassen. Erbarmt euch und nehmt mich mit.«
»Ja, allerlei Rau, du bist gut für die Küche. Komm nur mit, da kannst du die Asche zusammenkehren.« Also setzten sie das Mädchen auf den Wagen und fuhren heim in das königliche Schloss. Dort gaben sie ihr ein Kämmerchen unter der Treppe, wo kein Tageslicht hinkam, und sagten: »Rautierchen, hier kannst du wohnen und schlafen.« Dann wurde sie in die Küche geschickt. Da trug sie Holz und Wasser, schürte das Feuer, rupfte das Federvieh, säuberte das Gemüse, kehrte die Asche und tat alle schwere Arbeit. So lebte Allerlei Rau lange Zeit recht armselig. »Ach, du schöne Königstochter, was soll aus dir noch werden?« Es geschah aber einmal, dass ein Fest im Schloss gefeiert wurde. Da sprach sie zum Koch: »Darf ich ein wenig hinaufgehen und zusehen? Ich will mich draußen vor die Tür stellen.«
»Ja, geh nur hin. Aber in einer halben Stunde musst du wieder hier in der Küche sein und die Asche zusammentragen.«
Da nahm sie ihr Öllämpchen, ging in ihr Kämmerchen, zog den Pelzrock aus und wusch sich den Ruß von Gesicht und Händen ab, so daß ihre volle Schönheit wieder an den Tag kam. Dann machte sie die Nuss auf und holte ihr Kleid hervor, das wie die Sonne glänzte. Und als das geschehen war, ging sie hinauf zum Fest, und alle traten ihr aus dem Weg, denn niemand kannte sie, und alle dachten, dass es eine Königstochter wäre. Der König aber kam ihr entgegen, reichte ihr die Hand und tanzte mit ihr und dachte in seinem Herzen: »Eine schönere Frau haben meine Augen noch nie gesehen.« Als der Tanz zu Ende war, verneigte sie sich, und als sich der König umsah, war sie verschwunden, und niemand wusste wohin. Die Wächter, die vor dem Schloss standen, wurden gerufen und ausgefragt, aber niemand hatte sie erblickt. Kein Wunder. Sie war einfach in ihr Kämmerchen gelaufen, hatte geschwind ihr Kleid ausgezogen, Gesicht und Hände schwarz gemacht und den Pelzmantel umgetan und war wieder Allerlei Rau und nicht mehr Prinzessin. Als sie nun in die Küche kam und die Asche zusammenkehren wollte, sprach der Koch:
»Lass gut sein. Koch mir lieber die Suppe für den König. Ich will auch einmal ein bisschen oben zugucken. Aber lass mir kein Haar hineinfallen, sonst kriegst du in Zukunft nichts mehr zu essen.«
Da ging der Koch fort und Allerlei Rau kochte die Suppe für den König und kochte eine Brotsuppe, so gut sie konnte. Und als sie fertig war, holte sie in dem Kämmerchen ihren goldenen Ring und legte ihn in die Schüssel, in welcher die Suppe serviert wurde. Als der Tanz zu Ende war, ließ sich der König die Suppe bringen und aß sie, und sie schmeckte ihm so gut, dass er meinte, niemals eine bessere Suppe gegessen zu haben. Als er sie aber fast ausgelöffelt hatte, sah er da einen goldenen Ring liegen und konnte nicht begreifen, wie er dahin geraten war. Da ließ er den Koch rufen. Der Koch erschrak und sprach zu Allerlei Rau:
»Gewiss hast du ein Haar in die Suppe fallen lassen. Wenn's wahr ist, so kriegst du Schläge.«
Als er vor den König trat, fragte dieser, wer die Suppe gekocht hätte.
»Ich habe sie gekocht.«
Der König aber sprach:
»Das ist nicht wahr, denn sie war auf andere Art und viel besser gekocht als sonst.« »Also gut, ich muss es gestehen, dass ich sie nicht gekocht habe, sondern das Rautierchen.«
»So, so«, sprach der König, »geh und lass das Mädchen heraufkommen.« Als Allerlei Rau kam, fragte der König:
»Wer bist du?«
»Ich bin ein armes Kind, das keinen Vater und keine Mutter mehr hat.«
»Wozu bist du in meinem Schloss?«
»Ich bin zu nichts gut, als dass mir die Stiefel um den Kopf geworfen werden.«
»Wo hast du den Ring her, der in der Suppe war?«
»Von dem Ring weiß ich nichts.«
Das war nicht die Wahrheit, aber so konnte der König nichts erfahren und musste sie wieder fortschicken. Einige Zeit später war wieder ein Fest. Da bat Allerlei Rau den Koch wie beim ersten Mal um die Erlaubnis, zusehen zu dürfen.
»Ja, aber komm in einer halben Stunde wieder und koch dem König die Brotsuppe, die er so gern isst.«
Da lief sie in ihr Kämmerchen, wusch sich geschwind und nahm aus der Nuss das Kleid, das so silbern war wie der Mond, und zog es an. Sie ging hinauf und glich einer Königstochter, und der König trat ihr entgegen und freute sich, dass er sie wieder sah, und weil eben der Tanz begann, tanzten sie zusammen. Als aber der Tanz zu Ende war, verschwand sie wieder so schnell, dass der König nicht sehen konnte, wo sie hinging. Sie sprang aber in ihr Kämmerchen und machte sich wieder zum Rautierchen und ging in die Küche, um die Brotsuppe zu kochen. Als der Koch oben war, holte sie das goldene Spinnrad und legte es in die Schüssel, so daß die Suppe darüber angerichtet wurde. Danach wurde sie dem König gebracht, der aß sie und sie schmeckte ihm wieder so gut. Er ließ den Koch kommen. Der musste auch diesmal gestehen, dass Allerlei Rau die Suppe gekocht hatte. Allerlei Rau kam da wieder vor den König, aber sie antwortete, dass sie nur dazu da wäre, dass ihr die Stiefel an den Kopf geworfen würden und dass sie von dem goldenen Spinnrädchen gar nichts wüsste. Als der König zum dritten Mal ein Fest ausrichtete, da ging es nicht anders als die beiden vorigen Male. Der Koch sprach zwar: »Du bist eine Hexe, Rautierchen, und tust immer etwas in die Suppe, wovon sie so gut wird und dem König besser schmeckt als alles, was ich koche.« Doch weil sie nicht locker ließ, durfte sie wieder beim Fest zuschauen. Nun aber zog sie ein Kleid an, das wie die Sterne glänzte, und trat damit in den Saal. Der König tanzte wieder mit der schönen Frau und meinte, dass sie noch niemals so schön gewesen wäre. Und während er tanzte, steckte er ihr, ohne dass sie es merkte, einen goldenen Ring an den Finger, und er hatte den Musikern befohlen, recht lange zu spielen. Als der Tanz dann doch irgendwann zu Ende war, wollte er sie an den Händen festhalten, aber sie riss sich los und sprang so schnell unter die Leute, dass sie vor seinen Augen verschwand. Sie lief, was sie konnte, in ihr Kämmerchen unter der Treppe. Weil sie aber diesmal länger als eine halbe Stunde geblieben war, konnte sie das schöne Kleid nicht ausziehen, sondern warf nur den Pelzmantel darüber, und in der Eile machte sie sich auch nicht ganz rußig, sondern ein Finger blieb weiß. Allerlei Rau lief nun in die Küche, kochte dem König die Brotsuppe und legte, als der Koch fort war, die goldene Garnhaspel hinein. Der König ließ, als er die Haspel auf dem Grunde fand, zum dritten Mal Allerlei Rau rufen. Doch da sah er den weißen Finger und auch den Ring, den er ihr beim Tanz angesteckt hatte. Da nahm er ihre Hand und hielt sie fest. Und als sie sich losmachen und fortspringen wollte, öffnete sich der Pelzmantel ein wenig und das Sternenkleid schimmerte hervor. Der König fasste den Mantel und riss ihn ab. Da kamen die goldenen Haare hervor und sie stand da in voller Pracht und konnte sich nicht länger verbergen. Und als sie Ruß und Asche aus ihrem Gesicht gewischt hatte, da war sie schöner als jeder andere auf der ganzen Welt. Der König aber sprach: »Du bist meine liebe Braut, und wir werden nimmermehr auseinandergehen.« Darauf wurde die Hochzeit gefeiert, und sie lebten vergnügt bis an ihr Lebensende.
Doktor Allwissend. Es war einmal ein armer Bauer namens Krebs. Der fuhr mit zwei Ochsen eine Fuhre Holz in die Stadt und verkaufte es für 2 Taler an einen Doktor. Als ihm das Geld ausbezahlt wurde, nahm der Doktor gerade sein Mittagessen ein. Der Bauer sah, wie der Doktor so in aller Ruhe aß und trank. Tja, so ein Leben hätte ihm auch gefallen. Er wäre auch gern ein Doktor gewesen. Also blieb er noch ein Weilchen stehen und fragte dann, ob er nicht auch ein Doktor werden könnte.
»Oh ja«, sagte der Doktor, »das ist schnell geschehen.«
»Was muss ich tun?«
»Erst einmal kauf dir ein ABC-Buch, also eins, wo vorne ein Gockelhahn drauf ist. Zweitens verkaufst du deinen Wagen und deine 2 Ochsen.« Und besorgst dir von dem Geld Kleider und was sonst zur Doktorei gehört. Drittens lass dir ein Schild malen mit den Worten: »Ich bin der Doktor Allwissend«, und lass das oben über deiner Haustür nageln.
Der Bauer tat alles, was ihm der Doktor empfohlen hatte. Als er nun ein wenig gedoktert hatte, aber noch nicht besonders viel, wurde einem reichen und mächtigen Mann viel Geld gestohlen. Ihm kam zu Ohren, dass es da einen gewissen Doktor Allwissend gab, von dem gesagt wurde, dass er auch wissen müsste, wo das Geld hingekommen war. Also ließ der Mann seinen Wagen anspannen, fuhr hinaus und bat Doktor Allwissend um Hilfe.
»Oh ja, ich helfe gerne. Aber die Grete, meine Frau, muss auch mitkommen.«
Der Mann war damit einverstanden, nahm Doktor Allwissend und seine Frau in seinen Wagen auf und sie fuhren zusammen fort. Als sie auf seinen adligen Hof kamen, war der Tisch gedeckt, da sollte erst einmal gegessen werden. Als nun der erste Diener mit einer Schüssel voll schönstem Essen kam, stieß der Bauer seine Frau an und sagte, »Grete, das war der erste.« Damit meinte er eigentlich nur, das war der erste Gang bei diesem köstlichen Mahl. Der Diener aber hatte herausgehört, das ist der erste Dieb. Und weil er wirklich der Dieb war, der das Geld des reichen Mannes gestohlen hatte, bekam er Angst und er sagte draußen zu seinen Kameraden, die auch in den Diebstahl verwickelt waren,
»Der Doktor weiß alles. Es wird uns an den Kragen gehen. Er hat gesagt, ich wäre der Erste.«
Der zweite Diener wollte gar nicht mehr in den Saal hinein. Er musste aber doch. Als er nun mit seiner Schüssel hereinkam, stieß der Bauer seine Frau an.
»Grete, das ist der Zweite.«
Dem Diener wurde ebenfalls unheimlich, und er machte, dass er schnell wieder hinauskam. Dem Dritten ging's nicht besser. Der Bauer sagte wieder,
»Grete, das ist der Dritte.«
Der Vierte musste eine verdeckte Schüssel hereintragen, und der reiche Mann sprach zum Doktor, er sollte jetzt seine Kunst zeigen und raten, was darunter liegt. Unter uns, es waren Krebse. Der Bauer sah die Schüssel an, wusste nicht, wie er sich helfen sollte, und sprach, »Ach, ich armer Krebs!« Als der Hausherr das hörte, rief er,
»Da, er weiß es! Nun weiß er auch, wer das Geld hat!«
Der Diener aber fing an zu zittern vor Angst, und er blinzelte den Doktor an, er möchte einmal mit ihm herauskommen. Als sie draußen waren, gestanden sie ihm, alle vier, sie hätten das Geld gestohlen. Sie wollten's ja gern herausgeben und ihm eine große Summe dazu, wenn er sie nicht verraten würde. Es ginge ihnen sonst an den Hals. Sie führten ihn auch hin, wo das Geld versteckt lag. Damit war der Doktor zufrieden, ging wieder hinein, setzte sich an den Tisch und sprach,
»Mein guter Mann, nun will ich in meinem Buch nachschauen, wo das Geld steckt.«
Der fünfte Bedienstete aber kroch in den Ofen und wollte hören, ob der Doktor noch mehr wusste. Der aber saß seelenruhig auf seinem Stuhl, schlug sein ABC-Buch auf, blätterte hin und her und suchte den Gockelhahn. Weil er ihn nicht gleich finden konnte, sprach er,
»Du bist doch darin und musst auch heraus.«
Da glaubte der Diener im Ofen, er wäre gemeint. Er sprang voller Schrecken heraus und rief,
»Der Mann weiß alles!«
Nun zeigte der Doktor Allwissend dem reichen Mann, wo das Geld lag, sagte aber nicht, wer es gestohlen hatte, bekam von beiden Seiten viel Geld zur Belohnung und wurde ein berühmter Mann.
Die Wichtelmänner und der Schuster. Es war einmal ein Schuster so arm geworden, dass ihm zum Schluss nichts mehr übrig blieb als Leder für ein einziges Paar Schuhe. Nun schnitt er am Abend das Leder für die Schuhe zurecht, die wollte er am nächsten Morgen fertig machen. Weil er ein gutes Gewissen hatte, legte er sich ruhig zu Bett und schlief bald ein. Morgens, als er sich zur Arbeit niedersetzen wollte, standen die beiden Schuhe ganz fertig auf seinem Tisch. Er wunderte sich und wusste nicht, was er dazu sagen sollte. Er nahm die Schuhe in die Hand, um sie näher zu betrachten. Sie waren so sauber gearbeitet, dass kein Stich daran falsch war, gerade als wenn es ein Meisterstück sein sollte. Bald darauf kam auch schon ein Käufer in sein Haus, und weil ihm die Schuhe so gut gefielen, bezahlte er mehr als gewöhnlich dafür, und der Schuster konnte von dem Geld Leder für zwei Paar Schuhe erhandeln. Er schnitt sie abends zu und wollte am nächsten Morgen mit frischem Mut an die Arbeit gehen. Aber er brauchte es nicht, denn als er aufstand, waren sie schon fertig
Und es blieben auch nicht die Käufer aus, die ihm so viel Geld gaben, dass er nun auf einmal Leder für 4 Paar Schuhe einkaufen konnte. Er fand frühmorgens auch die 4 Paar Schuhe fertig, und so ging's immer fort. Was er abends zuschnitt, das war am Morgen verarbeitet. Bald verdiente er so viel, dass er endlich ein wohlhabender Mann wurde. Nun geschah es eines Abends, nicht lange vor Weihnachten, als der Mann wieder zugeschnitten hatte, dass er vor dem Schlafengehen zu seiner Frau sprach: »Wie wär's, wenn wir diese Nacht aufbleiben, um zu sehen, wer uns in der Dunkelheit die Schuhe näht?« Die Frau war einverstanden und machte ein Licht an. Dahinter versteckten sie sich in der Stubenecke, hinter den Kleidern, die da aufgehängt waren. Als es Mitternacht war, da kamen 2 kleine, niedliche, nackte Männlein, setzten sich vor des Schusters Tisch, nahmen das zugeschnittene Leder zu sich und fingen an, mit ihren Fingerlein so geschickt und schnell zu stechen, zu nähen, zu klopfen, dass der Schuster vor Verwunderung die Augen nicht abwenden konnte. Sie ließen nicht nach, bis alles zu Ende gebracht war und fertig auf dem Tisch stand. Dann sprangen sie schnell fort. Am nächsten Morgen sprach die Frau: »Die kleinen Männer haben uns reich gemacht. Wir müssten uns doch dankbar dafür zeigen. Sie laufen so herum, haben nichts am Leib und müssen frieren. Weißt du was? Ich will Hemdlein, Rock und Höslein für sie nähen. Auch jedem ein paar Strümpfe stricken. Mach du jedem ein paar Schühlein dazu.« Das fand auch der Mann eine sehr gute Idee, und abends, als sie alles fertig hatten, legten sie die Geschenke statt der zugeschnittenen Arbeit zusammen auf den Tisch und versteckten sich dann, um mit anzusehen, ob sich die Männlein darüber freuen würden. Um Mitternacht kamen sie herangesprungen und wollten sich gleich an die Arbeit machen. Als sie aber kein zugeschnittenes Leder, sondern die niedlichen Kleidungsstücke fanden, wunderten sie sich erst. Dann aber überkam sie eine gewaltige Freude. Mit der größten Geschwindigkeit zogen sie sich an, strichen die schönen Kleider am Leib und sangen: »Sind wir nicht Knaben glatt und fein? Was sollen wir länger Schuster sein?« Dann hüpften und tanzten sie, sprangen über Stühle und Bänke. Schließlich tanzten sie zur Tür hinaus. Von nun an kamen sie nicht wieder. Der Schuster aber blieb wohlhabend und zufrieden, solange er lebte. Und es glückte ihm alles, was er unternahm.
Jorinde und Joringel. Es war einmal ein altes Schloss mitten in einem großen, dichten Wald. Darin wohnte eine alte Frau ganz allein. Das war eine Erzzauberin. Am Tage verwandelte sie sich in eine Katze oder eine Nachteule. Abends aber sah sie wieder wie ein Mensch aus. Sie konnte das Wild und die Vögel herbeilocken und dann schlachtete, kochte und brutzelte sie es. Wenn sich jemand auf 100 Schritte dem Schloss näherte, musste er stehen bleiben und konnte sich nicht von der Stelle bewegen, bis die Zauberin ihn lossprach. Wenn aber eine schöne junge Frau in diesen magischen Kreis rund um das Schloss kam, verwandelte sie dieselbe in einen Vogel und sperrte ihn dann in einen Korb ein und trug den Korb in eine Kammer des Schlosses. Die Zauberin hatte wohl schon ungefähr 7000 solcher Körbe mit so seltenen Vögeln im Schloss. Nun war einmal eine junge, hübsche Frau, die hieß Jorinde. Sie war schöner als alle anderen Mädchen. Jorinde hatte einen ebenso hübschen Freund, Joringel. Als sie beide geheiratet hatten, waren sie überglücklich, verbrachten viel Zeit miteinander. Wenn sie ganz vertraut reden wollten, gingen sie im Wald spazieren. »Hüte dich«, sagte Joringel, »dass du nicht zu nahe ans Schloss kommst.« Es war ein schöner Abend, die Sonne schien zwischen den Stämmen der Bäume hell ins dunkle Grün des Waldes und die Turteltaube sang auf den alten Maibuchen. Aus irgendeinem unerfindlichen Grund verirrten sich Jorinde und Joringel. Hatte sie die Hochzeitsfreude ganz benebelt? Sie wussten nicht, wie sie wieder nach Hause kommen sollten. Noch halb stand die Sonne über dem Berg und halb war sie untergegangen. Joringel sah durchs Gebüsch und sah die alte Mauer des Schlosses ganz in der Nähe. Er bekam einen Schreck und wurde kreidebleich. Jetzt erst sah er sich nach Jorinde um. Sie war verschwunden. »Nein, da!«
Jorinde war in eine Nachtigall verwandelt worden, die sang. Eine Nachteule mit glühenden Augen flog dreimal um sie herum und schrie dreimal. Joringel konnte sich nicht mehr bewegen. Er stand da wie ein Stein, konnte nicht weinen, nicht reden, weder Hand noch Fuß regen. Nun war die Sonne untergegangen. Die Eule flog in einen Strauch und gleich darauf kam eine alte, krumme Frau aus diesem hervor, gelb und mager, mit großen roten Augen, krummer Nase, die mit der Spitze bis ans Kinn reichte. Gruselig! Sie murmelte, fing Jorinde die Nachtigall ein und trug sie auf der Hand fort. Joringel konnte nichts sagen, nicht von der Stelle kommen. Die Nachtigall war fort. Schließlich kam das Weib wieder und sagte mit dumpfer Stimme,
»Grüß dich, wenn's Mündel ins Körbel scheint, bind los zu guter Stund.«
Ein Zauberspruch, da konnte Joringel sich wieder bewegen. Er fiel vor der Frau auf die Knie und bat, sie möge ihm doch bitte seine Jorinde wiedergeben. Aber sie sagte, er solle sie nie wieder haben und ging einfach fort. Joringel rief, er weinte, er jammerte, aber alles umsonst.
Was ist nur geschehen?
Er ging fort und kam in ein fremdes Dorf. Da suchte er sich eine Arbeit und hütete lange Zeit die Schafe. Oft aber ging er rund um das Schloss herum, nicht zu nahe natürlich. Irgendwann träumte er einmal nachts, dass er eine blutrote Blume finden würde, in deren Mitte eine schöne, große Perle war. Die Blume pflückte er im Traum ab, ging damit zum Schloss, und alles, was er mit der Blume berührte, wurde von der Zauberei frei. Auch träumte er, er hätte seine Jorinde dadurch wiederbekommen. Am Morgen, als er erwachte, fing er an, überall nach einer solchen Blume zu suchen. Es führte ihn auf Berge und in Täler. Er suchte 8 Tage lang ohne Erfolg. Am 9. Tag, da fand er die blutrote Blume am frühen Morgen. In der Mitte war ein großer Tautropfen, so groß wie die schönste Perle. Diese Blume trug er Tag und Nacht, bis er endlich am Schloss ankam. Als er sich auf 100 Schritte genähert hatte, wurde er nicht vom Zauber festgehalten, sondern er ging weiter bis ans Tor. Joringel freute sich sehr, berührte die Pforte mit der Blume und sie sprang auf. Er ging hinein, durch den Hof, horchte, woher die vielen Vogelstimmen kamen. Er ging weiter und fand den Saal. Darin war die Zauberin und fütterte die Vögel in den 7000 Körben. Als sie Joringel sah, wurde sie böse, sehr böse, schimpfte, Gift und Galle kamen ihr aus dem Mund, aber sie konnte auf 2 Schritte nicht an ihn herankommen, so sehr sie sich auch anstrengte. Joringel kümmerte sich nicht mehr um sie, ging weiter und sah sich die Körbe mit den Vögeln an. Da waren aber viele 100 Nachtigallen. Wie sollte er nur seine Jorinde wiederfinden? Als er sich umsah, merkte er, dass die Alte heimlich ein Körbchen mit einem Vogel wegnahm und damit zur Tür ging. Schnell sprang er zu ihr, berührte das Körbchen mit der Blume und auch das alte Weib. Nun konnte sie nichts mehr zaubern. Und Jorinde stand da. Sie war ihm um den Hals gefallen und war so schön, wie er sie in Erinnerung hatte. Da verwandelte er auch all die anderen Vögel wieder in die jungen Frauen zurück, die sie einmal waren. Und dann ging er mit seiner Jorinde nach Hause. Und sie lebten lange, vergnügt zusammen.
Die kluge Bauerntochter. Es war einmal ein armer Bauer, der hatte kein Land, nur ein kleines Häuschen und eine einzige Tochter. Da sprach die Tochter, »Wir sollten dem König um ein Stück Land bitten.« Als der König von ihrer Armut hörte, schenkte er ihnen auch ein Eckchen Rasen, den hackten sie und ihr Vater um, und sie wollten ein wenig Korn und andere Früchte darauf sehen. Als sie den Acker fast komplett umgegraben hatten, fanden sie in der Erde einen Mörser zum Zerstoßen von Kräutern und anderen Küchenzutaten. Aber dies war kein gewöhnlicher Mörser aus Stein, sondern aus purem Gold. »Hör«, sagte der Vater zu dem Mädchen. Weil unser König so gnädig zu uns gewesen ist und uns diesen Acker geschenkt hat, so müssen wir ihm den Mörser dafür geben. Die Tochter aber wollte das nicht und sagte, »Vater, wenn wir den Mörser haben und haben den Stößel dazu nicht, dann denkt er, wir würden den Stößel vor ihm verstecken und dann müssen wir auch den Stößel herbeischaffen. Darum behalten wir lieber alles für uns und sagen nichts.« Der Vater wollte ihr aber nicht gehorchen, nahm den Mörser, trug ihn zum König und sagte, den hätte er gefunden im Erdboden und ob er ihn zum Dank annehmen wolle. Der König nahm den Mörser und fragte, ob der Mann sonst nichts mehr gefunden hätte. »Nein«, antwortete der Bauer. Da sagte der König, er sollte nun auch den Stößel herbeischaffen. Der Bauer sprach, den hätten sie nicht gefunden, aber das half ihm so viel, als hätte er es in den Wind gesagt. Er wurde ins Gefängnis gesetzt und sollte so lange da sitzen, bis er den Stößel herbeigeschafft hätte. Die Diener mussten ihm täglich Wasser und Brot bringen, was man so in einem Gefängnis kriegt. Da hörten sie, wie der Mann fortwährend schrie, »Ach, hätte ich doch auf meine Tochter gehört! Ach, ach, hätte ich doch auf meine Tochter gehört!« Da gingen die Diener zum König und erzählten ihm das. Der König befahl den Dienern, sie sollten den Gefangenen zu ihm bringen, und da fragte ihn der König, warum er fortwährend schrie, »Ach, hätte ich doch auf meine Tochter gehört! Was hat eure Tochter denn gesagt?« »Ja, sie hat gesprochen, ich sollte den Mörser nicht bringen, sonst müsste ich auch den Stößel beschaffen.« »Ihr habt so eine kluge Tochter, lasst sie doch einmal herkommen.« Also musste auch sie zum König kommen, und der wollte herausfinden, ob sie denn wirklich so klug war. Er gab ihr ein Rätsel auf. Wenn sie das lösen sollte, dann wollte er sie heiraten. Damit war sie sofort einverstanden. Der König sagte, »Kommt zu mir, nicht gekleidet, nicht nackt, nicht geritten, nicht gefahren, nicht ganz auf dem Weg, nicht völlig abseits des Weges. Und wenn du das kannst, will ich dich heiraten.« Da ging sie hinaus aus dem Schloss. Dort, wo sie niemand mehr sehen konnte, zog sie sich splitternackt aus, so war sie also nicht gekleidet. Dann nahm sie ein großes Fischernetz und setzte sich hinein und wickelte es ganz um sich herum. Dann war sie nicht nackt. Nun lieh sie sich einen Esel aus und band dem Esel das Ende des Fischernetzes an den Schwanz, damit er sie fortschleppen musste. Und das war nicht geritten und auch nicht gefahren. Der Esel musste sie aber am Wegesrand schleppen, so dass sie nur mit der großen Zehe auf die Erde kam, und das war nicht ganz auf dem Wege und nicht völlig abseits des Weges. Und wie sie so daherkam, sagte der König, sie hätte das Rätsel getroffen und es wäre alles erfüllt. Da ließ er ihren Vater los aus dem Gefängnis und nahm sie zu sich als seine Gemahlin und vertraute ihr das ganze königliche Gut an. Nun vergingen viele Jahre, da trug es sich zu, dass Bauern mit ihren Wagen vor dem Schloss hielten, ein paar hatten Ochsen als Zugtiere vorgespannt und andere Pferde. Ein Bauer hatte drei Pferde, davon kriegte eins gerade ein junges Fohlen, das lief aber weg und legte sich mitten zwischen zwei Ochsen, die vor einem anderen Wagen waren. Als nun die Bauern zusammenkamen, fingen sie an, sich zu zanken und zu lärmen, und der Ochsenbauer wollte das Fohlen behalten und sagte, die Ochsen hätten's gehabt, und der andere sagte, nein, seine Pferde hätten's gehabt, und es wäre sein Fohlen. Der Streit kam vor den König, und der entschied es so. Wo das Fohlen gelegen hatte, da sollte es auch bleiben. Und so bekam's der Ochsenbauer, dem's aber gar nicht gehörte. Da ging der andere Bauer weg und weinte seinem Fohlen nach. Nun hatte er gehört, dass die Frau Königin gnädig ist und auch einmal zu den armen Bauersleuten gehört hat. Er ging zu ihr und fragte sie, ob sie ihm nicht helfen könnte, sein Fohlen wiederzubekommen. Da sagte sie, »Ja, wenn ihr mir versprecht, dass ihr mich nicht verraten wollt, so will ich's euch sagen. Morgen früh, wenn der König zur Jagd aufbricht, so stellt euch hin, mitten auf die Straße, wo er vorbeikommen muss, nehmt ein großes Fischernetz und tut, als würdet ihr fischen.« Das tat der Bauer und fischte am nächsten Tag mitten auf dem Weg. Als der König vorbeikam und das sah, fragte er, was er denn da vorhabe. Da gab der Bauer zur Antwort, »Ich fische.« »Wie denn ohne Wasser?« »Wenn zwei Ochsen ein Fohlen kriegen können, dann kann ich auch auf dem trockenen Weg fischen.« Der König verstand, dass sich der Bauer damit über seine Entscheidung mit dem Fohlen lustig machen wollte. Er wusste aber auch sofort, dass der Bauer sich das nicht selbst ausgedacht hatte. Der Bauer wollte nicht verraten, wer diesen Einfall hatte. Sie drangsalierten ihn aber so lange, bis er zugab, dass er es von der Frau Königin hatte. Als der König nach Hause kam, sagte er zu seiner Frau: »Warum bist du so falsch mit mir? Ich will dich nicht mehr zur Gemahlin haben. Deine Zeit ist um. Geh wieder dorthin, woher du gekommen bist, in dein Bauernhäuschen.« Doch erlaubte er ihr eins: Sie sollte sich das Liebste und Beste mitnehmen, was sie wüsste, und das sollte ihr Abschied sein. Sie sagte: »Ja, lieber Mann, wenn du es so befiehlst, will ich es auch tun.« Sie bat ihn um einen Abschiedstrunk. Das war aber ein starker Schlaftrunk. Der König nahm einen großen Schluck, sie aber trank nur ein wenig. Da geriet der König bald in einen tiefen Schlaf, und als sie das sah, rief sie einen Diener und nahm ein schönes weißes Leinentuch und wickelte den König da hinein, und die Diener mussten ihn in einen Wagen vor der Tür tragen, und dann fuhr sie ihn heim in ihr Bauernhäuschen. Da legte sie ihn in ihr Bettchen, und er schlief Tag und Nacht in einem fort, und als er aufwachte, sah er sich um und sagte: »Ach Gott, wo bin ich denn?« Er rief seinen Diener, aber es war keiner da. Schließlich kam seine Frau vors Bett und sagte: »Lieber Herr König, ihr habt mir befohlen, ich sollte das Liebste und Beste aus dem Schloss mitnehmen. Nun habe ich nichts Besseres und Lieberes als dich. Da habe ich dich mitgenommen.« Dem König stiegen die Tränen in die Augen und er sagte: »Liebe Frau, du sollst mein sein und ich dein.« Und er nahm sie wieder mit ins königliche Schloss und ließ sich aufs Neue mit ihr vermählen, und so leben sie wohl noch heute glücklich und zufrieden.
Der Faule und der Fleißige. Es waren einmal zwei Handwerksgesellen, die wanderten zusammen und schworen, sich zusammenzuhalten. Als sie aber in eine große Stadt kamen, vergaß der eine sein Wort, verließ den anderen und zog alleine weiter, hin und her, wo es am fröhlichsten zuging und wo es ihm am besten gefiel. Viel arbeiten wollte er jedenfalls nicht mehr. Der andere aber arbeitete fleißig und wanderte weiter. Am Rande der Stadt sah er jemanden auf der Erde liegen und schlafen, und weil es sternenhell war, erkannte er seinen ehemaligen Gesellen. Er legte sich neben ihn, deckte seinen Mantel über ihn und schlief ein. Es dauerte aber nicht lang, da wurde er von zwei Stimmen aufgeweckt. Sie sprachen miteinander. Es waren zwei Raben, die saßen auf zwei Holzpfählen. Der eine fiel plötzlich matt herab zur Erde, der andere blieb bei ihm sitzen und wartete, bis es Tag war. Da holte er ein paar Würmer und Wasser, erfrischte den anderen Raben damit und erweckte ihn vom Tod. Als die beiden Handwerksburschen das sahen, wunderten sie sich und fragten den einen Raben, warum der andere so elend und krank wäre. Da sprach der Kranke: »Weil ich nichts tun wollte und glaubte, die Nahrung käme doch immer vom Himmel.« Die beiden nahmen die Raben mit sich in den nächsten Ort. Der eine war munter und suchte sich sein Futter, alle Morgen badete er. Die beiden nahmen die Raben mit sich in den nächsten Ort. Der eine war munter und suchte sich sein Futter. Alle Morgen badete er sich und putzte sich mit dem Schnabel. Der andere aber hockte in den Ecken herum, war verdrießlich und sah immerfort struppig aus. Nach einer Zeit hatte die Tochter des Hausherrn, die ein schönes Mädchen war, den fleißigen Raben gar lieb, nahm ihn von dem Boden auf, streichelte ihn mit der Hand und einmal drückte sie ihn sogar ans Gesicht und küsste ihn vor Vergnügen. Der Vogel fiel zur Erde, wälzte sich und flatterte und verwandelte sich in einen schönen jungen Mann. Da erzählte er, der andere Rabe wäre sein Bruder und sie hätten beide ihren Vater beleidigt. Der hätte sie dafür verwünscht und gesagt: »Fliegt als Raben umher, solange bis ein schönes Mädchen euch freiwillig küsst.« Also war der eine erlöst. Aber den anderen, trägen Raben, wollte niemand küssen und er starb als Rabe. Der faule Handwerksgeselle bekam einen Schreck. Er nahm sich das zur Lehre, wurde fleißig und ordentlich und hielt sich bei seinem Gesellen. Er wollte ihm nicht mehr von der Seite weichen und immerzu fleißig sein.
Der Arme und der Reiche. Vor langer Zeit, als der liebe Gott noch selbst auf der Erde unter den Menschen lebte, trug es sich zu, dass er eines Abends müde war und ihn der Schlaf überkam, bevor er zu einer Herberge kommen konnte. Nun lagen auf dem Weg vor ihm zwei Häuser, sie standen sich direkt gegenüber. Das eine war groß und schön, das andere klein und ärmlich anzusehen. Das große gehörte einem Reichen, das kleine einem armen Mann. Wie konnte es anders sein? Da dachte der Herr Gott, bei dem Reichen will ich übernachten. Der Reiche, als er es an seine Tür klopfen hörte, machte das Fenster auf und fragte den Fremdling, was er hier suche. »Ich bitte um Nachtlager.« Der Reiche guckte den Wandersmann vom Kopf bis zu den Füßen an, und weil der liebe Gott schlichte Kleider trug und nicht aussah wie einer, der viel Geld in der Tasche hat, schüttelte er mit dem Kopf. »Ich kann dich nicht aufnehmen. Meine Kammern sind voll mit Kräutern und Samen, und wenn ich jetzt anfange, jeden zu beherbergen, der an meine Tür klopft, dann kann ich auch selbst den Bettelstab in die Hand nehmen. Sucht euch anderswo eine Unterkunft.« Paff, er schlug sein Fenster zu und ließ den lieben Gott stehen. Der ging hinüber zu dem kleinen Haus. Kaum hatte er angeklopft, so klinkte der Arme schon sein Türchen auf und bat den Wandersmann hinein. »Bleib die Nacht über bei mir, es ist schon finster und heute könnt ihr doch nicht weiterkommen.« Das gefiel dem lieben Gott und er trat zu ihm herein. Die Frau des Armen reichte ihm die Hand, hieß ihn willkommen und sagte, er möchte sich's bequem machen. »Wir haben zwar nicht viel, aber egal was es ist, wir geben es von Herzen gern.« Dann setzte sie Kartoffeln auf, und während die kochten, melkte sie ihre Ziege, damit sie ein wenig Milch dazu hatten. Und als der Tisch gedeckt war, setzte sich der liebe Gott hin und aß mit ihnen, und es schmeckte ihm auch die schlechte Kost gut, denn seine Gastgeber machten vergnügte Gesichter dabei. Nachdem sie gegessen hatten und Schlafenszeit war, rief die Frau heimlich ihren Mann und sprach, »Hör, lieber Mann, wir wollen uns heute Nacht ins Stroh legen, damit der arme Wanderer sich in unserem Bett ausruhen kann. Er ist den ganzen Tag über gegangen, da wird er sehr müde sein. Von Herzen gern, ich will's ihm anbieten.« Er ging zum lieben Gott und bat ihn, wenn's ihm recht wäre, sollte er sich in ihr Bett legen und seine Knochen ordentlich ausruhen. Am nächsten Morgen standen sie vor Tagesanbruch auf und kochten dem Gast ein Frühstück, so gut sie es konnten. Als nun die Sonne durchs Fensterlein schien und der liebe Gott aufgestanden war, aß er wieder mit ihnen und wollte dann seines Weges ziehen. Als er in der Tür stand, drehte er sich noch einmal um. »Weil ihr so mitleidig und großzügig seid, so wünscht euch dreierlei, das will ich euch erfüllen.« Da sagte der Arme, »Was soll ich mir sonst noch wünschen als die ewige Seligkeit und dass wir zwei, solange wir leben, gesund bleiben und unser notdürftiges tägliches Brot haben? Fürs Dritte weiß ich mir nichts zu wünschen.« Der liebe Gott sprach, »Willst du dir nicht ein neues Haus für das alte wünschen?« »Oh ja«, sagte der Mann, »wenn ich das auch noch bekommen kann, so wäre mir das sehr recht.« Da erfüllte der Herr ihre Wünsche, verwandelte ihr altes Haus in ein neues, gab ihnen nochmals seinen Segen und zog weiter. Es war schon mitten am Tag, als der Reiche aufstand. Er legte sich ins Fenster und sah gegenüber ein neues, herausgeputztes Haus mit roten Ziegeln, wo sonst eine alte Hütte gestanden hatte. Da machte er große Augen und rief seine Frau herbei. »Sag mir, gute Frau, was ist nur geschehen? Gestern Abend stand hier noch die alte, elende Hütte, und heute steht da ein schönes, neues Haus. Lauf hinüber und hör dir an, wie das passieren konnte.« Die Frau ging und fragte den Armen aus. »Tja, das war so. Gestern Abend kam ein Wanderer, der suchte einen Platz zum Schlafen, und heute Morgen beim Abschied hat er uns drei Wünsche gewährt. die ewige Seligkeit, Gesundheit und das tägliche Brot und zuletzt noch statt unserer alten Hütte ein schönes neues Haus. Die Frau des Reichen lief eilig zurück und erzählte ihrem Mann, wie alles gekommen war. Der ärgerte sich gewaltig. »Ich möchte mich zerreißen und zerschlagen, hätte ich das nur gewusst. Der Fremde ist vorher noch hier gewesen und hat bei uns übernachten wollen. Ich habe ihn aber abgewiesen.« »Beeil dich«, sprach die Frau, »und setz dich auf dein Pferd, dann kann...«
Der süße Brei. Es war einmal ein armes, aber herzensgutes Mädchen, das lebte mit seiner Mutter allein und sie hatten nichts mehr zu essen. Da ging das Kind hinaus in den Wald, wo ihm eine alte Frau begegnete. Die wusste von den Sorgen und schenkte dem Mädchen ein Töpfchen, zu dem sollte es sagen, »Töpfchen koche«, so kochte es guten, süßen Hirsebrei. Und wenn es sagte, »Töpfchen steh«, so hörte es wieder auf zu kochen. Das Mädchen brachte den Topf nach Hause, und nun waren sie ihren Hunger und ihre Armut los und aßen süßen Brei so oft sie wollten. Eines Tages war das Mädchen den ganzen Tag unterwegs. Da sprach die Mutter, »Töpfchen koche«. Da kochte das Töpfchen, und sie aß sich richtig satt. Als sie wollte, dass das Töpfchen wieder aufhört, fiel ihr aber der Zauberspruch nicht mehr ein. Also kochte das Töpfchen munter weiter, und der Brei stieg über den Rand hinaus und kochte immerzu, die Küche und das ganze Haus voll und das zweite Haus und dann die Straße, als wollt's die ganze Welt satt machen. Erst als nur noch ein einziges Haus in der Stadt übrig war, kam das Mädchen zurück und sprach nur, »Töpfchen, steh!« Da hörte es auf zu kochen. Und wer wieder in die Stadt wollte, der musste sich durchessen.
Der Königssohn, der sich vor nichts fürchtet. Es war einmal ein Königssohn, dem gefiel's nicht mehr zu Hause im Schloss seines Vaters. Und weil er vor nichts Furcht hatte, dachte er, »Ich will in die weite Welt gehen, da wird mir nicht langweilig und ich werde viele wunderliche Dinge sehen.« Also nahm er von seinen Eltern Abschied und zog durch die Welt, immerzu vom Morgen bis zum Abend, und es war ihm einerlei, wohin der Weg ihn führte. Er kam zum Haus eines Riesen, und weil er müde war, setzte er sich vor die Tür und ruhte sich aus. Als er seine Augen so hin und her gehen ließ, sah er auf dem Hof des Riesen Spielzeug herumliegen. Das waren ein paar mächtige Kugeln und Kegel so groß wie ein Mensch. Nach einer Weile bekam er Lust auf ein Spielchen. Er stellte die Kegel auf und rollte mit den Kugeln. Er schrie und rief, wenn die Kegel umfielen, und war richtig guter Dinge. Der Riese hörte den Lärm, streckte seinen Kopf zum Fenster heraus und erblickte einen Menschen, der nicht größer war als andere und doch mit seinen Kegeln spielte.
»Würmchen, was kegelst du mit meinen Kegeln? Wer hat dir die Stärke dazu gegeben?«
Der Königssohn schaute auf, sah den Riesen an und sprach, »O, du edler Klotz, du meinst wohl, nur du allein hättest starke Arme. Ich kann alles, wozu ich Lust habe.« Der Riese kam herab, sah dem Kegeln ganz verwundert zu und sprach,
»Menschenkind, wenn du alles kannst, so geh und hol mir einen Apfel vom Baum des Lebens.«
»Was willst du damit, immer dieser Baum des Lebens?«
»Ich will den Apfel nicht für mich, aber ich habe eine Braut, die verlangt danach. Ich bin weit in der Welt umhergegangen und kann den Baum einfach nicht finden.«
»Das ist ja riesig. Kleiner Scherz. Ich will ihn für dich finden, und ich weiß auch nicht, was mich davon abhalten soll, den Apfel zu pflücken.« Der Riese war immer noch erstaunt.
»Winzling, du meinst wohl, das ist kinderleicht, was? Der Garten, in dem der Baum steht, ist von einem eisernen Gitter umgeben, und vor dem Gitter liegen wilde Tiere, eins neben dem anderen. Die halten Wache und lassen keinen Menschen hinein.«
»Mich werden sie schon einlassen.«
»Ja, das mag sein, aber es hängt ein Ring vor dem Apfel. Durch den musst du die Hand stecken, wenn du den Apfel erreichen und abbrechen willst. Das ist noch keinem geglückt.«
»Das soll mir schon gelingen«, sprach der Königssohn und nahm Abschied von dem Riesen, ging fort über Berg und Tal, durch Felder und Wälder, bis er endlich den Wundergarten fand. Die Tiere lagen tatsächlich ringsherum, aber sie hatten die Köpfe gesenkt und schliefen. Puh, sie erwachten auch nicht, als er herankam, sondern er trat über sie weg, stieg über das Gitter und kam glücklich in den Garten. Da stand mittendrin der Baum des Lebens und die roten Äpfel leuchteten an den Ästen. Er kletterte an dem Stamm hoch, und als er nach einem Apfel greifen wollte, sah er einen Ring davor hängen, aber er steckte seine Hand ohne Mühe hindurch und pflückte den Apfel. Der Ring aber schloss sich fest um seinen Arm und er fühlte, wie auf einmal eine gewaltige Kraft durch seine Adern ging. Als er mit dem Apfel vom Baum heruntergestiegen war, wollte er nicht über das Gitter klettern, sondern durch das große Tor schreiten. Er brauchte nur einmal daran zu rütteln, dann sprang es mit einem Krachen auf. Er ging hinaus und der Löwe, der davor gelegen hatte, war wach geworden und sprang hinter ihm her, aber nicht etwa in Wut und Wildheit, sondern er folgte ihm demütig wie ein Hund. Der Königssohn brachte dem Riesen den versprochenen Apfel und war ganz stolz. »Siehst du, ich habe ihn ohne Mühe geholt.« Der Riese war froh, dass er seinen Wunsch so schnell erfüllt hatte, eilte zu seiner Braut und gab ihr den Apfel, den sie verlangt hatte. Es war eine schöne und kluge und natürlich auch riesige Frau, aber weil sie keinen Ring an seinem Arm sah, sprach sie: »Ich glaube nicht eher, dass du den Apfel geholt hast, bis dass ich auch den Ring an deinem Arm erblicke.« Der Riese sagte:
»Ich brauche nur heimzugehen und kann ihn holen.«
Denn er meinte, es wäre ein leichtes, dem schwachen kleinen Menschen den Ring wegzunehmen. Aber der Königssohn weigerte sich.
»Winzling, wo der Apfel ist, muss auch der Ring sein. Und gibst du ihn nicht freiwillig, so musst du mit mir darum kämpfen.«
Sie rangen lange Zeit miteinander, aber der Riese konnte dem Königssohn, den die Zauberkraft des Ringes stärkte, nichts anhaben. Da überlegte sich der Riese eine List.
»Warte, mir ist warm geworden bei dem Kampf, und dir bestimmt auch. Wir wollen im Fluss baden und uns abkühlen, bevor wir wieder anfangen.«
Der Königssohn, der nichts Böses in diesem Vorschlag erkennen konnte, ging mit zum Wasser, streifte mit seinen Kleidern auch den Ring vom Arm und sprang in den Fluss. Schon griff der Riese nach dem Ring und lief damit fort. Aber der Löwe, der den Diebstahl bemerkt hatte, setzte dem Riesen nach, riss ihm den Ring aus der Hand und brachte ihn seinem Herrn zurück. Da stellte sich der Riese hinter eine gewaltige Eiche, und als sich der Königssohn wieder angezogen hatte, überfiel ihn der Riese hinterrücks und stach ihm beide Augen aus. Nun stand da der arme Königssohn, war blind und wusste sich nicht zu helfen. Da kam der Riese wieder herbei, fasste ihn bei der Hand wie jemanden, der ihn leiten wollte, und führte ihn auf die Spitze eines hohen Felsens. Dann ließ er ihn stehen und dachte:
»Noch ein paar Schritte weiter und er stürzt in den Tod, und ich kann ihm den Ring wieder abziehen.«
Aber der treue Löwe war wieder zur Stelle. Er hielt seinen Herrn an den Kleidern fest und zog ihn allmählich wieder zurück. Als der Riese kam und den toten Königssohn berauben wollte, sah er, dass seine List wieder vergeblich gewesen war.
»Ist denn ein so schwaches Menschenkind nicht klein zu kriegen?«
Und der Riese führte den Königssohn auf einem anderen Weg nochmals zu dem Abgrund, aber der Löwe, der die böse Absicht merkte, half seinem Herrn auch hier aus der Gefahr. Als sie ganz nah an den Rand gekommen waren, ließ der Riese die Hand des Blinden los und wollte ihn hier allein zurücklassen. Aber der Löwe biss dem Riesen ins Bein, dass der in die Luft sprang, hinabstürzte und zerschmettert auf den Boden fiel. Das treue Tier zog seinen Herrn wieder vom Abgrund zurück und leitete ihn zu einem Baum, an dem ein klarer Bach floss. Der Königssohn setzte sich hin, der Löwe aber spritzte ihm mit seiner Tatze Wasser ins Gesicht. Kaum hatten ein paar Tröpfchen die Augenhöhlen des Königssohnes benetzt, konnte er wieder etwas sehen. Da ging er zum Wasser und wusch und badete sich darin das Gesicht. Und als er sich wieder aufrichtete, hatte er seine Augen so hell und rein, wie sie nie gewesen waren. Der Königssohn war sehr dankbar und zog mit seinem Löwen weiter in der Welt herum. Irgendwann gelangte er zu einem Schloss, das verwünscht war. Im Eingangstor stand eine junge Frau von schöner Gestalt und feinem Antlitz, aber sie war ganz schwarz. »Ach, guter Mann, könntest du mich erlösen aus dem bösen Zauber, der über mich geworfen ist?«
»Klar, ich kann's versuchen. Was soll ich tun?«
»Drei Nächte musst du in dem großen Saal des verwünschten Schlosses zubringen, aber es darf keine Furcht in dein Herz kommen. Wenn sie dich auf das Ärgste quälen und du hältst es aus, ohne einen Laut von dir zu geben, so bin ich erlöst. Das Leben dürfen sie dir nicht nehmen.«
Der Königssohn überlegte nicht lange. »Ich fürchte mich nicht, ich will's anpacken.«
Also ging er fröhlich in das Schloss, und als es dunkel wurde, setzte er sich in den großen Saal und wartete. Es war aber still bis Mitternacht, erst dann fing plötzlich ein großer Lärm an, und aus allen Ecken und Winkeln kamen kleine Teufel herbei. Sie taten, als ob sie ihn nicht gesehen hätten, setzten sich mitten in die Stube, machten ein Feuer an und fingen an zu spielen. Wenn einer verlor, sprach er,
»Es ist nicht richtig, es ist einer da, der nicht zu uns gehört, der ist schuld, dass ich verliere.« »Warte, ich komme, du, hinter dem Ofen«, sagt ein anderer.
Das Schreien wurde immer größer, so dass es niemand ohne Schrecken hätte anhören können. Der Königssohn blieb aber ganz ruhig sitzen und hatte keine Furcht. Schließlich fielen die Teufelchen über ihn her, und es waren so viele, dass er sich nicht wehren konnte. Sie zerrten ihn auf dem Boden herum, zwickten, stachen, schlugen und quälten ihn, aber er gab keinen Laut von sich. Gegen Morgen war der Spuk vorbei, sie verschwanden, und er war so abgekämpft, dass er kaum seine Knochen bewegen konnte. Als aber der Tag anbrach, kam die schwarze Frau zu ihm herein. Sie trug in ihrer Hand eine kleine Flasche gefüllt mit dem Wasser des Lebens. Damit wusch sie ihn, und bald fühlte er, wie alle Schmerzen verschwanden und frische Kraft in seine Adern gelangte. »Eine Nacht hast du glücklich ausgehalten, aber noch zwei stehen dir bevor.« Sie ging wieder weg, und beim Weggehen bemerkte er, dass ihre Füße weiß geworden waren. In der folgenden Nacht kamen die Teufel und fingen ihr Spiel von vorne an. Sie fielen über den Königssohn her und schlugen ihn viel härter als in der vorigen Nacht. Sein Körper war übersät mit Wunden. Doch weil er alles still ertrug, mussten sie von ihm lassen, und als der Morgen anbrach, heilte ihn die schöne Frau mit dem guten Lebenswasser. Als sie wegging, sah er mit Freuden, dass sie schon weiß geworden war bis zu den Fingerspitzen. Nun hatte er nur noch eine Nacht auszuhalten, aber die war bestimmt die schlimmste. So war es auch. Der Teufelsspuk kam wieder.
»Bist du noch da?« schrien sie. »Du sollst gepeinigt werden, dass dir der Atem stehen bleibt.«
Sie stachen und schlugen ihn, warfen ihn hin und her und zogen ihn an Armen und Beinen, als wollten sie ihn zerreißen. Aber er biss auf die Zähne und duldete alles und gab keinen Laut von sich. Endlich waren die Teufel wieder verschwunden, aber der Königssohn lag ohnmächtig auf dem Boden und regte sich nicht. Er konnte auch nicht die Augen öffnen, um die schöne Frau mit dem Wasser des Lebens zu sehen. Wieder benetzte und begoss sie ihn mit der heilsamen Flüssigkeit. Auf einmal war er von allen Schmerzen befreit und fühlte sich frisch und gesund, als wäre er aus einem Schlaf erwacht, und als er die Augen aufschlug, so sah er eine schneeweiße Frau neben sich, so schön wie der helle Tag. »Steh auf und schwing dein Schwert dreimal über der Treppe, so bin ich erlöst, und auch alles um mich herum.« Als er das getan hatte, war das ganze Schloss vom Zauber befreit, und die junge Frau war eine reiche Königstochter. Die Diener kamen und sagten, im großen Saal wäre die Tafel schon zubereitet und die Speisen aufgetragen. Da setzten sie sich nieder, aßen und tranken zusammen, und abends wurde in großen Freuden die Hochzeit gefeiert. Der Teufel war los, hätte man auch sagen können.
Das Märchen vom Schlaraffenland. Hör zu. Ich will euch von einem guten Lande erzählen. Dahin würde mancher von euch auswandern, wenn er wüsste, wo genau es liegt. Aber der Weg dahin ist weit. Diese schöne Gegend heißt Schlaraffenland. Da sind die Häuser gedeckt mit Eierkuchen. Türen und Wände sind aus Lebkuchen. Und die Balken
aus Schweinebraten. Was man bei uns für einen Dukaten teuer kauft, kostet dort nur einen kleinen Pfennig. Um jedes Haus herum steht ein Zaun, der ist aus Bratwürsten geflochten und aus bayerischen Wursteln. Die sind teils auf dem Rost gebraten, teils frisch gesotten, je nachdem, wie sie einer so oder so gerne isst. Alle Brunnen sind voll mit Limonade und anderen süßen Getränken, die rinnen einem nur so in den Mund hinein, denn die Pumpe läuft von selbst. Auf den Birken und Weiden wachsen die Semmeln und Brezeln frisch gebacken und unter den Bäumen fließen Milchbäche. Was sagt ihr dazu? Wollt ihr nicht mit auswandern? Macht euch herbei zum Milchbach und vergesst nicht, einen großen Löffel mitzubringen. Die Fische schwimmen in dem Schlaraffenland oben auf dem Wasser. Sie sind auch schon gebacken oder gesotten und schwimmen ganz nahe am Ufer. Wenn aber einer gar zu faul ist, also ein echter Schlaraff, der darf nur rufen, pst, pst, so kommen die Fische auch heraus aufs Land spaziert und hüpfen dem guten Schlaraffen in die Hand, dass er sich nicht zu bücken braucht. Ihr könnt mir auch glauben, dass die Vögel dort gebraten in der Luft herumfliegen. Gänse und Truthähne, Tauben und Kapaunen, Lerchen und Krammetsvögel. Und wem es zu viel Mühe macht, die Hand danach auszustrecken, dem fliegen sie schnurstracks ins Maul hinein. Die Spanferkel schmecken dort das ganze Jahr über vortrefflich. Sie laufen natürlich gebraten umher. Und jedes trägt ein Tranchiermesser im Rücken, damit wer es gerade will, sich ein frisches, saftiges Stück abschneiden kann. Oh, die Käse wachsen im Schlaraffenland wie die Steine, groß und klein. Im Winter, wenn es regnet, so regnet es lauter Honig in süßen Tropfen. Da kann einer lecken und schlecken, dass es eine Freude ist. Und wenn es schneit, so schneit es klaren Zucker. Und wenn es hagelt, so hagelt es Würfelzucker, gemischt mit Feigen, Rosinen und Mandeln. Im Schlaraffenland legen die Pferde keine Pferdeäpfel, sondern Eier. Große, ganze Körbe voll und 1000 Stück kosten nur einen läppischen Pfennig. Und das Geld kann man von den Bäumen schütteln, wie reife Kastanien. Jeder mag sich das Beste herunterschütteln und den Rest liegen lassen. In diesem Land gibt es auch große Wälder, da wachsen im Buschwerk und auf Bäumen die schönsten Kleider, Röcke, Mäntel, Socken, Hosen in allen Farben, schwarz, grün, gelb, blau oder rot. Und wer ein neues Gewand braucht, der geht in den Wald und wirft es mit einem Stein herunter. In der Heide wachsen schöne Damenkleider aus Samt. Das Gras besteht aus Bändern in allen Farben. Die Wacholderstöcke tragen Broschen und goldene Haarnadeln und ihre Beeren sind echte Perlen. An den Tannen hängen wertvolle Uhren und auf den Stauden wachsen Stiefel und Schuhe, auch Herren- und Damenhüte und allerlei Kopfschmuck aus Paradiesvögeln, Kolibris und Brillantkäfern, verziert mit Perlen und Goldborten. Für Faulpelze, Taugenichtse und Nervensägen ist dieses Land ideal. Jede Stunde Schlaf bringt einen Gulden ein und jedes Mal Gähnen einen Doppeltaler. Wer im Spiel verliert, dem fällt das verlorene Geld wieder in die Tasche. Wer die Leute am besten necken und veräppeln kann, bekommt einen Gulden. Keiner darf etwas umsonst tun. Und wer die größte Lüge von sich gibt, der bekommt allemal eine Krone dafür. Wer gerne arbeitet, Gutes tut und Böses lässt, den kann dort allerdings niemand leiden und er wird des Schlaraffenlandes verwiesen. Aber wer tollpatschig ist, gar nichts kann und dabei noch dummes Zeug erzählt, der ist als ein Edelmann angesehen. Wer nichts kann als schlafen, essen, trinken, tanzen und spielen, der wird zum Grafen ernannt. Der Allerfaulste wird sogar König über das ganze Land und hat ein großes Einkommen. Nun wisst ihr, wie es im Schlaraffenland zugeht. Wer sich also aufrafft und eine Reise dorthin machen will, der sollte wissen, um das ganze Land herum steht eine berghohe Mauer aus Reisbrei. Wer hinein oder heraus will, muss sich da erst einmal durchfressen, bis einem fast der Bauch platzt.
Daumerlings Wanderschaft. Ein Schneider hatte einen Sohn, der war klein geraten und nicht größer als ein Daumen, darum hieß er auch der Daumerling. Er war aber sehr mutig und eines Tages sagte er zu seinem Vater: »Vater,
Ich soll und muss in die Welt hinaus.
Recht so, mein Sohn.
Und dann nahm der Vater eine lange Stopfnadel und machte einen Knoten aus Siegellack daran.
Hier, nimm auch einen Degen mit auf den Weg.
Vorher wollte das Schneiderlein noch einmal mitessen und hüpfte in die Küche, um zu sehen, was seine Mutter zu guter Letzt gekocht hatte.
Frau Mutter, was gibt's heute zu essen?
Sieh doch selbst in den Topf hinein.
Da sprang Daumerling auf den Herd und guckte in den Topf. Weil er aber den Hals zu weit hineinstreckte, erfasste ihn der heiße Dampf aus dem Topf und trieb ihn zum Schornstein hinaus. Eine ganze Weile ritt der Daumerling auf dem Dampf in der Luft herum, bis er endlich wieder auf die Erde herabsank. Nun war das Schneiderlein draußen in der weiten Welt, zog umher, bekam auch Arbeit bei einem Schneidermeister, aber das Essen war ihm nicht gut genug.
»Frau Meisterin, wenn Sie mir kein besseres Essen geben«, sagte Daumerling, »dann gehe ich fort und schreibe morgen früh mit Kreide an die Haustür: Kartoffeln zu viel, Fleisch zu wenig. Adieu, Herr Kartoffelkönig.«
»Also hör mal, was willst du eigentlich, du Grashüpfer?« sagte die Meisterin. Sie wurde böse, schnappte sich einen Lappen und wollte nach dem Daumerling schlagen. Der aber kroch geschickt unter den Fingerhut, guckte unten hervor und streckte der Frau Meisterin die Zunge heraus. Sie hob den Fingerhut auf und wollte ihn packen, aber der kleine Daumerling hüpfte in die Lappen, und als die Meisterin die Lappen auseinanderwarf und ihn suchte, verschwand er im Tischritz.
»Hehe, Frau Meisterin«,
rief er und steckte den Kopf in die Höhe, und wenn sie zuschlagen wollte, sprang er in die Schublade hinunter. Endlich aber erwischte sie ihn doch und jagte ihn zum Haus hinaus. Der Daumerling wanderte und kam in einen großen Wald. Da begegnete ihm ein Haufen Räuber. Die hatten vor, den Schatz des Königs zu stehlen. Als sie das Schneiderlein sahen, dachten sie,
»So ein kleiner Kerl kann durch ein Schlüsselloch kriechen und uns als Türöffner dienen.«
»Heda«, rief einer, »du Riese Goliath, willst du mit zur Schatzkammer gehen? Du kannst dich hineinschleichen und das Geld herauswerfen.«
Der Daumerling überlegte erst, dann sagte er,
»Ja«,
und ging mit zu der Schatzkammer. Er schaute sich die Tür von oben bis unten an, ob nicht vielleicht ein Ritz darin war, durch den er hätte kriechen können. Und tatsächlich entdeckte er einen, der breit genug war, um ihn einzulassen. Er wollte auch gleich hindurch, aber eine von den beiden Schildwachen, die vor der Tür standen, bemerkte ihn und sprach zu der anderen,
»Was kriecht denn da für eine hässliche Spinne? Ich will sie tottreten.«
»Lass das arme Tier gehen«, sagte der andere Wachmann, »es hat dir ja nichts getan.«
Also kam der Daumerling durch den Ritz glücklich in die Schatzkammer. Er öffnete das Fenster, unter dem die Räuber standen, und warf ihnen einen Taler nach dem anderen hinaus. Aber mittendrin hörte das Schneiderlein den König kommen, der seine Schatzkammer in Augenschein nehmen wollte. Der Daumerling verkroch sich eilig. Der König merkte, dass viele harte Taler fehlten, konnte aber nicht begreifen, wer sie gestohlen haben sollte. Schließlich waren die Schlösser und Riegel in gutem Zustand, hier war doch niemand eingebrochen. Da ging der König zu den beiden Wachen.
»Gebt acht, es ist einer hinter dem Geld her.«
Als der Daumerling nun seine Arbeit von Neuem anfing, hörten sie das Geld drinnen klimpern und klingen. Klipp, klapp, klipp, klapp. Die Wachen sprangen geschwind hinein und wollten den Dieb ergreifen. Aber das Schneiderlein, das sie kommen hörte, war noch geschwinder, sprang in eine Ecke und deckte einen Taler über sich, so dass nichts von ihm zu sehen war. Dabei erlaubte es sich einen kleinen Scherz und rief den Wachen zu,
»Hier bin ich!«
Die Wachen liefen dahin. Als sie aber ankamen, war es schon in eine andere Ecke unter einen Taler gehüpft und rief,
»Hehe, hier bin ich!«
Die Wachen sprangen ganz flott herbei. Daumerling war aber längst in einer dritten Ecke und rief,
»Hey, ihr, hier bin ich!«
Und so trieb das Schneiderlein die Wachen so lange in der Schatzkammer herum, bis sie müde waren und davongingen. Nun warf es die Taler nach und nach alle hinaus. Auf die letzte Münze hüpfte es dann selbst noch drauf und flog mit ihr durchs Fenster hinab. Die Räuber waren sehr zufrieden.
»Du bist ein gewaltiger Held. Willst du unser Hauptmann werden?«
Daumerling bedankte sich aber und sagte, er wolle erst einmal die Welt sehen. Sie teilten die Beute,
Das Schneiderlein aber verlangte nur eine Geldmünze, einen Kreuzer, weil es nicht mehr tragen konnte. Dann schnallte das Schneiderlein seinen Degen wieder um, wünschte den Räubern einen guten Tag und machte sich auf den Weg. Der Daumerling arbeitete bei einigen Meistern, aber die Arbeit wollte ihm nicht schmecken. Zum Schluss war er Hausknecht in einem Gasthof. Die Mägde aber konnten ihn nicht leiden, denn ohne dass sie ihn sehen konnten, sah er alles, was sie heimlich taten. Und der Daumerling verpetzte sie immer, auch wenn sie sich unerlaubt etwas von den Tellern oder aus dem Keller genommen hatten. Da sprachen die Mägde:
»Warte nur, dir werden wir es zeigen, du kleiner Verräter!«
Als die eine Magd bald danach im Garten mähte und den Daumerling herumspringen und an den Kräutern auf- und abkriechen sah, mähte sie ihn mit dem Gras schnell zusammen, band alles in ein großes Tuch und warf es heimlich den Kühen vor. Nun war eine große schwarze Kuh dabei, die schluckte den Daumerling hinunter, ohne ihm weh zu tun. Unten im Kuhmagen gefiel's ihm aber gar nicht gut, denn es war da ganz finster und es brannte auch kein Licht. Als die Kuh gemelkt wurde, da rief er:
»Stripp, strapp, stroll, ist der Eimer bald voll?«
Doch das Geräusch beim Melken war zu laut, er wurde nicht verstanden. Danach hörte der Daumerling eine tiefe Stimme, es musste der Hausherr sein.
»Morgen soll die Kuh da geschlachtet werden.«
Da bekam der Daumerling schreckliche Angst, dass er mit heller Stimme rief:
»Lasst mich erst heraus, ich sitze ja hier drin.«
Der Herr draußen hörte das jetzt, wusste aber nicht, wo die Stimme herkam.
»Wo bist du?«
»In der Schwarzen«,
rief Daumerling. Aber der Mann verstand nicht, was das heißen sollte, und ging fort. Am nächsten Morgen wurde die Kuh geschlachtet. Glücklicherweise traf beim Zerhacken und Zerlegen den Daumerling kein Hieb, aber er geriet unter das Wurstfleisch. Als nun der Metzger herbeitrat und seine Arbeit anfing, schrie er aus Leibeskräften:
»Hackt nicht zu tief, hackt nicht zu tief, ich stecke ja noch drunter!«
Bei dem Lärmen der Hackmesser hörte das kein Mensch. Nun hatte der arme Daumerling seine Not, aber die Not macht Beine. Und da sprang er so geschickt zwischen den Hackmessern durch, dass ihn keins berührte und er mit heiler Haut davonkam. Aber ganz entwischen konnte er auch nicht. Es gab keinen anderen Ausweg. Er musste sich mit den Speckbrocken in eine Blutwurst hinunterstopfen lassen. Da war das Quartier etwas eng. Und außerdem wurde er noch in den Schornstein zum Räuchern aufgehängt, wo ihm Zeit und Weile gewaltig lang wurden. Erst im Winter wurde er heruntergeholt, weil die Wurst einem Gast im Wirtshaus serviert werden sollte. Als nun die Frau Wirtin die Wurst in Scheiben schnitt, nahm sich der Daumerling in Acht, dass er den Kopf nicht zu weit vorstreckte, damit ihm nicht etwa der Hals mit abgeschnitten würde. Endlich kam die Gelegenheit. Er machte sich Luft und sprang heraus. In dem Haus aber, wo es ihm so übel ergangen war, wollte das Schneiderlein nicht länger bleiben, sondern es begab sich gleich wieder auf die Wanderung. Doch seine Freiheit dauerte nicht lange. Auf dem offenen Feld kam es einem Fuchs in den Weg, der schnappte es in Gedanken auf.
»Ei, Herr Fuchs«, rief das Schneiderlein, »ich bin's ja, der in eurem Hals steckt. Lasst mich wieder frei.«
»Du hast recht, an dir habe ich nicht viel. Lass mich mal überlegen. Ja, versprichst du mir die Hühner in deines Vaters Hof, so will ich dich loslassen.«
»Ja, von Herzen gern. Die Hühner sollst du alle haben, das verspreche ich dir.«
Da ließ ihn der Fuchs wieder los und trug ihn selber heim. Als der Vater sein liebes Söhnlein wieder sah, gab er dem Fuchs gern alle Hühner, die er hatte.
»Dafür bringe ich dir auch ein schönes Stück Geld mit«,
sprach der Daumerling und reichte ihm den Kreuzer, den er auf seiner Wanderschaft erworben hatte.
»Warum hat aber der Fuchs die armen Piephühner zu fressen gekriegt?«
»Ei, du Narr, deinem Vater wird ja wohl sein Kind lieber sein als die Hühner auf dem Hof.«
Da lachten beide und gingen vergnügt ins Haus. An neue Reisen dachte der Daumerling erst einmal nicht. Aber wer weiß?
Der kleine Hevelmann. Es war einmal ein kleiner Junge, der hieß Hävelmann. Nachts schlief er in einem Rollenbett und auch nachmittags, wenn er müde war. Wenn er aber mal nicht müde war, so musste seine Mutter ihn darin in der Stube umherfahren und davon konnte er nie genug bekommen. Nun lag der kleine Hävelmann eines Nachts in seinem Rollenbett und konnte nicht einschlafen. Die Mutter aber schlief schon lange neben ihm in ihrem großen Himmelbett.
»Mutter«,
rief der kleine Hävelmann,
»ich will fahren.«
Und die Mutter langte halb im Schlaf mit ihrem Arm aus dem Bett und rollte die kleine Bettstelle hin und her. Und wenn ihr der Arm müde werden wollte, so rief der kleine Hävelmann,
»Mehr, mehr!«
Und dann ging das Rollen wieder von vorne los. Schließlich aber schlief sie wieder ein. Und so viel der kleine Hävelmann auch schreien mochte, sie hörte es nicht. Es dauerte nicht lange, da sah der Mond durch die Fensterscheiben. Der gute, alte Mond. Und was er da sah, war so rührend, dass er sich erst mit seinem Pelzärmel über das Gesicht fuhr, um sich die Augen auszuwischen. So etwas hatte der alte Mond noch nicht gesehen. Da lag der kleine Hävelmann mit offenen Augen in seinem Rollenbett und hielt das eine Beinchen wie einen Mastbaum in die Höhe. Sein kleines Hemd hatte er ausgezogen und hing es wie ein Segel an seiner kleinen Zehe auf. Dann nahm er ein Hemdzipfelchen in jede Hand und fing mit beiden Backen an zu pusten. Und allmählich, leise, leise, fing es an zu rollen, das Rollenbettsegelboot, über den Fußboden, dann die Wand hinauf, dann kopfüber die Decke entlang und dann die andere Wand wieder hinunter.
»Mehr, mehr!«
schrie der kleine Hävelmann, als er wieder auf dem Boden war. Und dann blies er wieder seine Backen auf und dann ging es wieder kopfüber und kopfunter. Es war ein großes Glück für den kleinen Hävelmann, dass es gerade Nacht war und die Erde auf dem Kopf stand, sonst hätte er sich doch gar zu leicht den Hals brechen können. Als er dreimal die Reise gemacht hatte, guckte der Mond ihm plötzlich ins Gesicht. »Junge«, sagte er, »hast du noch nicht genug?«
»Nein, mehr, mehr! Mach mir die Tür auf! Ich will durch die Stadt fahren! Alle Menschen sollen mich fahren sehen!«
Der gute Mond ließ einen langen Lichtstrahl durch das Schlüsselloch fallen und darauf fuhr der kleine Hävelmann zum Haus hinaus. Auf der Straße war es ganz still und einsam. Die hohen Häuser standen im hellen Mondschein und glotzten mit ihren schwarzen Fenstern recht dumm in die Stadt hinaus. Menschen waren nirgends zu sehen. Es rasselte recht laut, als der kleine Hävelmann in seinem Rollenbett über das Straßenpflaster fuhr, und der gute Mond ging immer neben ihm und leuchtete. So fuhren sie Straßen aus, Straßen ein, aber die Menschen waren nirgends zu sehen. Als sie bei der Kirche vorbeikamen, da krähte auf einmal der große goldene Hahn auf dem Glockenturm. Sie hielten an.
»Was machst du da oben?«
rief der kleine Hävelmann hinauf.
»Ich krähe zum ersten Mal!«
»Aber wo sind denn die Menschen?«
»Die schlafen. Wenn ich zum dritten Mal krähe, erst dann wacht der erste Mensch auf.«
»Das dauert mir zu lange. Ich will in den Wald fahren. Alle Tiere sollen mich fahren sehen.«
»Junge«, sagte der gute alte Mond, »hast du immer noch nicht genug?«
»Nein, mehr, mehr! Leuchte, alter Mond, leuchte!«
Und damit blies er die Backen auf, und der gute alte Mond leuchtete. Und so fuhren sie zum Stadttor hinaus und übers Feld und in den dunklen Wald hinein. Der gute Mond hatte große Mühe, zwischen den vielen Bäumen durchzukommen. Mitunter war er ein ganzes Stück zurück, aber er holte den kleinen Hävelmann doch immer wieder ein. Im Wald war es still und einsam. Die Tiere waren nicht zu sehen, weder die Hirsche noch die Hasen, auch nicht die kleinen Mäuse. So fuhren sie immer weiter, durch Tannen- und Buchenwälder, bergauf und bergab. Der gute Mond ging nebenher und leuchtete in alle Büsche. Aber die Tiere waren nicht zu sehen. Nur eine kleine Katze saß oben in einem Tannenbaum und funkelte mit den Augen. Da hielten sie an und horchten in die Nacht. Als sie weiterfuhren, sprang die kleine Katze hinterher, von Baum zu Baum.
»Was machst du da?«
rief der kleine Hävelmann hinauf.
»Ich illuminiere.«
»Wo sind denn die anderen Tiere?«
»Die schlafen. Miau.«
Und die kleine Katze sprang wieder einen Baum weiter.
»Horch nur, wie sie schnarchen.«
Junge, sagte der gute alte Mond, hast du wirklich noch nicht genug?
Nein, mehr, mehr! Leuchte, alter Mond, leuchte!
Und dann blies er die Backen auf, und der gute alte Mond leuchtete. Und so fuhren sie zum Wald hinaus und dann über die Heide bis ans Ende der Welt. Und dann gerade in den Himmel hinein. Hier war's lustig. Alle Sterne waren wach und hatten die Augen auf und funkelten, dass der ganze Himmel blitzte.
»Platz da!«
rief der kleine Hävelmann und fuhr in den hellen Haufen hinein, dass die Sterne links und rechts vor Angst vom Himmel fielen. »Junge«, sagte der gute alte Mond, »und jetzt hast du immer noch nicht genug.«
»Nein, mehr, mehr!«
Und hast du nicht gesehen, fuhr er dem Mond quer über die Nase, dass er ganz dunkelbraun im Gesicht wurde.
»Pfui«, sagte der Mond und nieste dreimal. »Jetzt ist es aber genug.«
Und damit pustete er seine Laterne aus, und alle Sterne machten die Augen zu. Da wurde es am ganzen Himmel auf einmal ganz dunkel. Der kleine Hävelmann war ganz verwirrt.
»Leuchte, alter Mond, leuchte!«
Aber der Mond war nirgends zu sehen, und auch die Sterne nicht. Sie waren schon alle zu Bett gegangen. Da fürchtete sich der kleine Hävelmann sehr, weil er so allein am Himmel war. Er nahm seine Hemdzipfelchen in die Hände und blies die Backen auf, aber er wusste weder aus noch ein. Er fuhr kreuz und quer, hin und her, und niemand sah ihn fahren, weder die Menschen noch die Tiere, und auch nicht die lieben Sterne. Da guckte endlich unten, ganz unten am Himmelsrande, ein rotes, rundes Gesicht zu ihm herauf. Und der kleine Hävelmann dachte erst, der Mond sei wieder aufgegangen.
»Leuchte! Alter Mond, leuchte!«
Und dann blies er wieder die Backen auf und fuhr quer über den ganzen Himmel und gerade darauf los. Es war aber die Sonne, die gerade aus dem Meer herauskam.
»Junge!«
rief sie und sah ihm mit ihren glühenden Augen ins Gesicht.
»Was machst du hier an meinem Himmel?«
Und eins, zwei, drei nahm sie den kleinen Hävelmann und warf ihn mitten in das große Wasser. Da konnte er schwimmen lernen. Und dann? Ja, und dann? Weißt du nicht mehr? Wenn ich und du nicht gekommen wären und den kleinen Hävelmann in unser Boot genommen hätten, so hätte er doch leicht ertrinken können.
Vom klugen Schneiderlein. Es war einmal eine Prinzessin, die hatte viele Verehrer und allen gab sie etwas zu raten auf. Und wer es nicht erraten konnte, wurde mit Spott fortgeschickt. Nun ließ sie bekannt machen, wer ihr neues Rätsel löste, sollte sich mit ihr vermählen und möchte da kommen, wer wolle. Auch drei Schneider hatten davon mitbekommen. Die zwei Ältesten waren sehr geschickt und dachten, dann könnte es doch auch mit dem Rätsel der Prinzessin klappen. Der dritte Schneider war ein kleiner, unnützer Springinsfeld, der nicht einmal sein Handwerk verstand, aber auch er meinte, mit viel Glück könnte er das Rätsel lösen. Da sprachen die zwei anderen zu ihm, »Bleib du nur zu Hause, du wirst mit deinem bisschen Verstand nicht weit kommen.« Er ließ sich aber nicht beirren. »Nein, das habe ich mir in den Kopf gesetzt. Ich werde mir schon zu helfen wissen.« Und er machte sich auf den Weg, als gehörte ihm die ganze Welt. Also meldeten sich alle drei bei der Prinzessin und sagten, sie sollte ihnen ihre Rätsel vorlegen. Sie hätten als Schneider einen so feinen Verstand, dass man ihn wohl in eine Nadel fädeln könnte. Da sprach die Prinzessin, »Wenn ihr meint, hier ist mein Rätsel. Ich habe zweierlei Haare auf dem Kopfe. Welche Farben haben sie?«
»Wenn's weiter nichts ist«, sagte der Erste, »dein Haar ist schwarz und weiß, wie das Fell unserer Katze. Das ist doch ein klarer Fall.«
»Falsch geraten, mein liebes Schneiderlein«, da versuchte es der Zweite. »Ist's nicht schwarz und weiß, so ist's braun und rot, wie meines Herrn Vaters Bratenrock.« »Wieder falsch geraten«, sagte die Prinzessin, und der Dritte ließ sich nicht lange bitten.
Die Prinzessin hat ein silbernes und ein goldenes Haar auf dem Kopfe. Und das sind die zweierlei Farben. Als die Prinzessin das hörte, wurde sie blass und wäre vor Schreck beinahe hingefallen, denn das Schneiderlein hatte es getroffen und sie hatte fest geglaubt, das würde kein Mensch auf der Welt herausfinden. Als sie wieder zu sich kam, sprach sie: »Damit hast du noch nicht gewonnen. Du musst noch eins tun. Unten im Stall liegt ein Bär, bei dem sollst du die Nacht zubringen. Wenn ich dann morgen aufstehe und du bist noch lebendig, so sollst du mich heiraten.« Sie dachte aber, damit würde sie das Schneiderlein loswerden, denn eine Begegnung mit dem Bären hatte noch kein Mensch überlebt, wenn er ihm erst einmal unter die Tatze gekommen war. Das Schneiderlein ließ sich nicht abschrecken, war ganz vergnügt und sprach: »Frisch gewagt ist halb gewonnen.« Als nun der Abend kam, wurde das Schneiderlein hinunter zum Bären gebracht. Der Bär wollte auch gleich auf den kleinen Kerl los und ihm mit seiner Tatze einen Willkommensgruß geben. »Sachte, sachte«, sprach das kleine Schneiderlein, »ich will dich schon zur Ruhe bringen.« Da holte er ganz gemächlich, als hätte er keine Sorgen, Walnüsse aus seiner Tasche, biss sie auf und aß die Kerne. Als der Bär das sah, kriegte er Lust darauf und wollte auch Nüsse haben. Das Schneiderlein griff in die Tasche und reichte ihm eine Hand voll. Es waren aber diesmal keine Nüsse, sondern Wackersteine. Der Bär steckte sie ins Maul, konnte aber nichts aufbringen. Er mochte beißen, wie er wollte. »Ei«, sagte das Schneiderlein leise, »was bist du nur für eine dumme Nuss, du gieriger Bär? Kannst nicht einmal die Nüsse aufbeißen.« Der Bär gab auf. »Hier, beiß mir die Nüsse auf.« »Da siehst du mal, was du für ein Kerl bist«, sprach das Schneiderlein. »Hast so ein großes Maul und kannst die kleine Nuss nicht aufbeißen.« Da nahm er die Steine, tauschte geschickt einen gegen eine Nuss aus, steckte die in seinen Mund und knack, war sie entzwei.
»Ich muss das nochmal probieren«, sprach der Bär. »Wenn ich so ansehe, ich mein, ich müsste es doch auch können.«
Da gab ihm das Schneiderlein abermals Wackersteine und der Bär arbeitete und biss aus allen Leibeskräften hinein. Aber er bekam sie nicht geöffnet. Ist auch schwierig bei Steinen dieser Güte. Das Kauen und Beißen hatte bald ein Ende, und das Schneiderlein holte eine Violine unterm Rock hervor und spielte sich ein Stückchen darauf. Als der Bär die Musik vernahm, konnte er es nicht lassen und fing an zu tanzen, und als er ein Weilchen getanzt hatte, gefiel ihm das Instrument so gut, dass er zum Schneiderlein sprach:
»Hör mal, ist das Geigen sehr schwer?«
»Kinderleicht, siehst du, mit der linken lege ich die Finger auf, und mit der rechten streiche ich mit dem Bogen drauf los. Da geht's lustig zu, hopsasa, fideralala.«
»So geigen möchte ich auch, damit ich tanzen kann, so oft ich Lust habe. Was meinst du, willst du mir Unterricht geben?«
»Von Herzen gern, wenn du Geschick dazu hast. Aber zeig erst mal deine Tatzen her, die sind gewaltig lang. Ich muss dir die Nägel ein wenig abschneiden.« Da wurde ein Schraubstock geholt, und der Bär legte seine Tatzen darauf. Das Schneiderlein aber schraubte sie sehr fest. »Nun, Bärchen, warte fein, bis ich mit der Schere komme.« Er ließ den Bären brummen, so viel er wollte, legte sich in eine Ecke auf ein Bund Stroh und schlief ein. Die Prinzessin hörte den Bären so gewaltig brummen, dass sie glaubte, er brummte vor Freuden und hätte sich das Schneiderlein gut schmecken lassen. Am Morgen stand sie deshalb ganz unbesorgt und vergnügt auf. Als sie aber zum Stall schaute, stand das Schneiderlein ganz munter davor und war gesund wie ein Fisch im Wasser. Da konnte sie nun kein Wort mehr sagen gegen die Hochzeit mit dem Schneider, denn sie hatte es vor allen Leuten versprochen. Also ließ der König einen Wagen kommen, darin musste sie mit dem Schneiderlein zur Kirche fahren, und dort sollten sie vermählt werden. Als sie eingestiegen waren, gingen die beiden anderen Schneider, die ein falsches Herz hatten und ihm sein Glück nicht gönnten, in den Stall und schraubten den Bären los. Der Bär in voller Wut rannte hinter dem Wagen her. Die Prinzessin hörte ihn schnauben und brummen, es wurde ihr Angst und Bange und sie rief: »Ach, der Bär ist hinter uns her und will dich holen!« Das Schneiderlein war fix, stellte sich auf den Kopf, stellte die Beine zum Fenster hinaus und rief: »Siehst du den Schraubstock? Wenn du dich nicht im Wald verkrümelst, so sollst du wieder in den Schraubstock hinein.« Als der Bär das sah, drehte er um und lief fort. Das glückliche Schneiderlein fuhr dagegen ruhig in die Kirche, und die Prinzessin wurde seine Frau, und von da an lebte er mit ihr vergnügt wie eine Heidelerche. Und wer's nicht glaubt, bezahlt einen Taler.
Die Prinzessin auf der Erbse. Ein Märchen aus Dänemark. Es war einmal ein Prinz, der wollte eine Prinzessin heiraten. Aber das sollte eine Prinzessin von Kopf bis Fuß sein. Da reiste er in der ganzen Welt herum, um eine solche zu finden, aber an jeder fehlte etwas. Prinzessinnen gab es ja genug, aber ob es echte Prinzessinnen waren, konnte er nie herausfinden. Immer war da etwas, was nicht ganz in Ordnung war. Da kam er wieder nach Hause und war ganz traurig, denn er wollte doch gern eine waschechte Prinzessin haben. Eines Abends zog ein furchtbares Gewitter auf. Es blitzte und donnerte, der Regen stürzte herab und es war ganz entsetzlich. Da klopfte es an das Stadttor und der alte König ging hin, um aufzumachen. Es war eine Prinzessin, die draußen vor dem Tor stand. Aber wie sah sie vom Regen und dem bösen Wetter aus? Das Wasser lief ihr von den Haaren und Kleidern herab, lief in die Schnäbel der Schuhe hinein und zum Absatz wieder hinaus. Sie sagte, dass sie durch und durch eine Prinzessin wäre.
»Ja, das werden wir schon herausfinden«, dachte die alte Königin, aber sie sagte nichts, ging in die Schlafkammer hinein, nahm das Bettzeug ab und legte eine Erbse auf den Boden der Bettstelle. Dann nahm sie 20 Matratzen, legte sie auf die Erbse und dann noch 20 Eiderdaunendecken oben auf die Matratzen. Hier sollte nun die Prinzessin die ganze Nacht überliegen. Am Morgen wurde sie gefragt, wie sie geschlafen hatte.
»Ach, entsetzlich schlecht. Ich habe fast die ganze Nacht kein Auge geschlossen. Nur der Himmel weiß, was in meinem Bett gewesen ist. Ich habe auf etwas Hartem gelegen, sodass ich am ganzen Körper ganz grün und blau bin. Ach, es ist ganz entsetzlich.«
Daran konnte man sehen, dass sie wirklich eine echte Prinzessin war. Denn sie hatte die Erbse durch die 20 Matratzen und die 20 Eiderdaunendecken gespürt. So feinfühlig konnte niemand sein außer einer echten Prinzessin. Da nahm sie der Prinz zur Frau, weil er nun wusste, dass er die Richtige gefunden hatte. Und die Erbse kam in die Kunstkammer, wo sie noch heute zu sehen ist, wenn sie niemand gestohlen hat. Seht, das war eine echte Geschichte.